Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn ich höre oder lese, ich habe es gelesen, dass dort Überlegungen in Gang gekommen sind mit dem Grund, die Sicherheit muss gewahrt werden, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird, dann ist das ein ganz gefährlicher Schritt, vor dem ich nur warnen kann. Das ist einfach lächerlich zu glauben, wenn der Spiegel sagt, es könnte der Reichstag angegriffen werden, dass dadurch durchgeknallte Terroristen erst auf die Idee kommen. Also auf die Idee sind die schon lange gekommen. Ich kann mich erinnern, zur Zeit des von mir hochgeschätzten Willy Brandt, der wirklich ein Liberaler war, da hatten wir ja diese Terrorwelle, wie da über Notstandsgesetze plötzlich gesprochen wird. Und das macht mir Sorge, wenn wir mal in eine kritische Situation geraten, dass wir sehr viel unserer Pressefreiheit, die wirklich der Grundpfeiler für unsere Gesellschaft ist, dass wir dabei sehr, sehr viel einbüßen.
Fritz Pleitgen, ehemaliger WDR-Intendant beim Mainzer Mediendisput in dieser Woche. Er reagiert damit auf die Forderung von Siegfried Kauder. Er ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. Er hatte nämlich erklärt, die Presse müsse dazu verpflichtet werden, sich zurückzuhalten, wenn die Gefährdungslage hoch sei. Wenn die Presse darüber berichtet, welche Orte besonders gefährdet sind, dann kann das unter Umständen ein Anreiz für Terroristen sein, begründete er seine Auffassung. Sein Bruder, der Chef der Union-Fraktion Volker Kauder, distanzierte sich inzwischen von dieser Auffassung. Ja, und damit herzlich willkommen zur Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe. Er stand wohl im Verdacht, der Original-Tonspender zu sein. Nein, Volker Kauder ist nicht der Siegfried Kauder. Ja, das haben wir also auch in diesem Fall zweifelsfrei gerade gerückt. Unter welchen Stichpunkten erleben Sie heute die Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 27. November 2010? Ich sage nur vier Worte: Tatort, Dokus, EPD und Qualitätsmedien. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medienarchiv.
Machen uns zu sagen, wo Sie letzte Nacht zwischen 0 und 2 Uhr gewesen sind.
Gestern gegen 10, wo waren Sie denn da?
Wo waren Sie eigentlich gestern Abend?
Wo waren Sie gestern Abend zwischen 22 und 24 Uhr?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
So, ich habe Geschichten auch vorbereitet und habe mir auch anfangs erstmal gedacht, Mensch Krömer, was soll man eigentlich für Geschichten schreiben? Was sind die Leute sich eigentlich noch in der Lage anzuhören alles? Und da habe ich gedacht, Mensch, Krömer, schreib doch mal was über die Dialogform im Tatort. Ich weiß nicht, ob ihr vor 3 Wochen Tatort gesehen habt, mit Dominik Rake in der Hauptrolle, wo gleich zum Anfang zum Showdown kam. Dominik Rake fährt mit dem Auto, fährt und kriegt dann von der rechten Seite voll einen reingeknallt. Es kommt zum Unfall. Man sieht die Augen von Dominik Rake nur noch so close up, ja, wo er so richtig die schauspielerische Fähigkeit nur in die Augen gelegt hat. Also man konnte Sätze in den Augen lesen wie... Ach, jetzt ist er ja blöd. Ja, also richtig an die Knöpfe gedreht eben. Und er in seiner Panik steigt halt aus, baut sich vor dem Typen auf, der ihm da reingeknallt ist und sagt dann wörtlich, na, so geht es wohl aber nicht, du Piepmatz. Und da habe ich gedacht, klar, das sind so Dialogformen, wie man so aus dem Leben kennt. Ja, so richtig schön 1:1 übernommen. Ich habe dann auch gedacht, wann würde ich jetzt solche Redewendungen anwenden, und ist mir auch sofort klar geworden, ich gehe zum Beispiel nachts um 3 in Hohenschönhausen. Ja, mit noch so einem Schild um Hals, wo drauf steht, Ausländer finde ich alle klasse, die können ja auch bei mir wohnen. Ja, und dann sagen wir mal, jetzt kommt da so eine Horde Skinheads auf mich zu, ja, 15 Leute, Glatze, Baseballschläger, ein Pipapo, alles was man halt so hat, wenn man tagsüber nicht viel zu tun hat. Und die bauen sich dann vor mir auf und sagen dann, na, aber einen ganz schönen Kesserspruch. Du Racker. Ja, und ich natürlich nicht auf den Mund gefallen, sage denn, na, passt mal auf, was ihr jetzt hier macht, ihr Piepmätze.
Kurt Krömer sich vorstellenderweise Tatort-Dialoge zu verfassen. Das ist ja nicht jedem vergönnt, obwohl in der 40-jährigen Geschichte gab es ja schon so einige Drehbücher, aber auch Darsteller. Und dazu gehört kurioserweise auch ein Journalist. Sie kennen ihn vielleicht noch früher vom Bericht aus Bonn, Friedrich Nowotny. Auch er war mal WDR-Intendant und er hatte eine kleine Rolle im Tatort.
Es war ein Tatort mit dem Zollfahnder der Kressin, so hieß der Mensch, der damals der große Kommissar war. Und in diesem Tatort wurde in Bonn ein Mensch erschossen. Ich glaube, der war Waffenhändler oder sowas. Der Mann mit dem gelben Koffer, hieß es. Und da kam der Regisseur auf die Idee, in diesem Studio, er wurde von unserem Studiodach aus erschossen. Der hatte ein Gewehr mit Zielfernrohr und ballerte auf den Menschen, der am Bundeshaus vorbeiging, mit dem gelben Koffer und erschoss ihn. Und da kam der Regisseur auf die Idee, man müsste doch mal nach Augenzeugen suchen und kam zu uns ins Studio und hat hochnotpeinliche Fragen gestellt. Das ist ja unerhört, dass das hier stattfand. Was haben wir gesehen? Was wissen wir? Haben Sie den im Fahrstuhl gesehen oder haben Sie den nicht im Fahrstuhl gesehen?
Er hatte graues, fast weißes, schütteres, lockiges Haar und trug so einen schäbigen amerikanischen Militärmantel. Dazu eine helle, fast weiße Hose, die überhaupt nicht dazu passt.
Also komisch war es eben nicht, aber es war ein Tatort-Krimi einer neuen Serie, die auch eine neue Ära in der Kriminalgeschichte der ARD eröffnet hat, wie man weiß. Wir haben mehrfach Jubiläen der ARD-Sendung Tatort gefeiert. Jetzt ist wohl, glaube ich, auch wieder eins fällig.
Genau, 40 Jahre Tatort. Am Montag, 29. November 1970, lief der erste Tatort. Das war überall zu lesen. Taxi nach Leipzig hieß die erste Folge sozusagen dieser unendlichen Reihe. So kann man nur hoffen, weil sie immer nach wie vor noch nicht nur ein Mythos ist, sondern auch tatsächlich Leute an den Fernseher zieht. Ich fragte den Medienjournalisten Stefan Niggemeier, er ist auch der Herausgeber des Fernsehlexikons, wie er sich das erklärt.
Also der Tatort ist, glaube ich, schon eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Zum einen schlicht, was die Zuschauerzahlen angeht. Das ist, glaube ich, immer noch durch die Bank eine der meistgesehenen Sendungen jede Woche. Ja, wenn man es sich genau anschaut, gibt es da, glaube ich, viele Veränderungen über die 40 Jahre. Aber es gibt eine Konstante, dass der Tatort sehr häufig versucht, mit den Mitteln von einer Krimi-Unterhaltung sich mit der deutschen Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen. Also nicht zu sagen, wir spielen, so Derrick wäre das Gegenbeispiel, einfach in irgendwelchen Münchner Vororten irgendwelche Fälle nach, sondern wir erzählen etwas über das Leben in Deutschland, auch über die Probleme, die es gibt. Das macht nicht jeder Tatort und da gibt es bestimmt viele Unterschiede über die Jahre, wie das gemacht wird. Aber ich glaube, dass das ein ganz großer Teil dessen ist, was dieses Format so attraktiv macht, dass es nämlich mehr macht, als nur 90 Minuten zu fragen, wer ist der Mörder. Und es schafft auch in diesem sehr eigentlich berechenbaren Genre, den Zuschauern was zuzumuten und auch kreative Experimente zu machen. Da gibt es immer wieder Beispiele dafür. Radio Bremen hat da auch so eine Tradition zu sagen, wir gucken jetzt mal, wie weit wir die Leute mitnehmen können auf so eine Reise. Und ich finde den Tatort bei all dem, wo man sagen kann, das ist misslungen, das sind vielleicht nicht die tollsten Ermittler, da gab es schon mal bessere Schauspieler oder so. Da gibt es im Einzelfall, glaube ich, ganz viel zu nörgeln. Aber insgesamt ist das eine ganz große Erfolgsgeschichte. Auch was diese Vereinbarung von Unterhaltung, die erstmal den allerersten Anspruch hat, Leute tatsächlich zu unterhalten, plus einem Mehrwert, einem Öffentlich-Rechtlichen, wo man sagt, wir wollen aber das die Leute ja da was mitnehmen, dass das nicht nach 90 Minuten einfach vorbei ist und man mit so einem merkwürdigen, leeren Gefühl den Fernseher ausschaltet. Diese Symbiose ist der Tatort, glaube ich, ein wunderbares Beispiel.
Stefan Niggemeier. Und man kann tatsächlich sagen, jeder hat so seinen Lieblingskommissar und auf alle Fälle der Kommissar, der mir am besten gefallen hat, weil er gleichzeitig auch noch tolle Musik macht, ist der hier. Somewhere over the rainbow, way up high. Von Manfred Krugs Tatort-CD hörten wir Over the Rainbow. Manfred Krug unterwegs gewesen als Paul Stöver im Tatort. Während also einerseits die ARD 40 Jahre feiert mit den Fans, mit den Liebhabern dieser Reihe zusammen, gibt's auch momentan im Blätterwald Kritik an einer möglichen Entscheidung, an einer möglichen, sage ich denn, noch nichts raus. Sie hatten es letzte Woche hier im Medienmagazin gehört. Vermutlich wird von den Intendanten eine neue Programmstruktur vorgeschlagen, die da heißt, der Umbau der Talkshows und Tagesthemen auf einheitliche Anfangszeiten. Das ist ja ein Prozess, an den Sie beteiligt wurden hier im Medienmagazin. Schon seit Monaten wird darum gerungen. Wie macht man das? Da gibt es auch mittlerweile unterschiedliche Auffassungen. Brauchen wir überhaupt einheitliche Tagesthemenzeiten? Weil die Positionierung zurzeit so sehr fließend, daran hätten sich die Zuschauer gewöhnt. Also es gibt für und wider, das muss abgewogen werden. Und deswegen werden sich die Intendantinnen und Intendanten am Montag und Dienstag verständigen und sich dann auf einer Pressekonferenz am Mittwoch äußern. Jetzt schon geäußert hat sich die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, die AG Doc. Der Vorsitzende ist jetzt am Telefon. Thomas Frickel, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was befürchten Sie denn? Sie sind ja mit einem offenen Brief herangetreten an die Intendantin, sozusagen an den Programmdirektor Volker Harris. Die ARD, die zeigt doch Dokumentationen, Phoenix, Dreisat, und insofern ist doch die Dokumentation ein wesentlicher Bestandteil der 60-jährigen ARD-Geschichte.
Das ist zweifellos so, und es gab auch mal Zeiten, wo die ARD richtig stolz war auf ihr Profil im dokumentarischen Bereich.
Ist sie das nicht mehr?
Naja, wir sehen, dass das in letzter Zeit wirklich scheibchenweise demontiert wird. Ich darf aber zunächst korrigieren, wir haben unseren offenen Brief jetzt nicht an Herrn Harris geschickt und auch nicht an die Intendanten, sondern an die Rundfunkratsvorsitzenden der ARD, weil wir bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen wollen, dass es ja noch ein so etwas wie eine Programmaufsicht gibt, also Gremien, die sich darum kümmern, ob das Programm so ist, wie es die Gebührenzahler eigentlich erwarten können.
Ja, und stimmt, ich hatte das jetzt, das muss ich der Fairness selber sagen, verwechselt mit dem Brief der medienpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und es kursieren auch noch andere Meinungen zu diesem möglicherweise Umbau und dann auch Abbau von Dokumentation. Aber was ist Ihre Position? Also wie ist konkret Ihre Forderung?
Naja, also wir haben gefordert, dass die Rundfunkratsvorsitzenden diese Sache sehr gründlich prüfen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass der Dokumentarfilm nicht noch weiter zurückgedrängt wird. Und ich hatte ja schon damit eingeleitet, dass es so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Verabschiedung auf Raten ist. Es gab vor einigen Jahren sehr profilierte Sendungen. Ich nenne zum Beispiel das Rote Quadrat. Das ist eine damals vom Hessischen Rundfunk zugelieferte dokumentarische Sendung, die, glaube ich, zweimal einen Grimme-Preis bekommen hat. Und von dem Redakteur des WDR, Gerd Monheim, gab es eine sehr profilierte Sendung, die auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Die hieß Die Story. Das gibt es zwar noch, aber es gibt es nicht, beziehungsweise Die Story nur noch ganz, ganz selten in Ausnahmefällen in der ARD. Und stattdessen hat man eben diesen Montagsplatz mit anderen Dingen bestückt. Wir sehen jetzt die Dynastien, wir haben auch schon die gekrönten Häupter Europas da gesehen. Und wir sagen, dass die dokumentarischen Schienen, obwohl natürlich in Phoenix und in Digitalkanälen Dokumentarisches läuft, dass diese dokumentarischen Formen und Formate und der Dokumentarfilm in das Hauptprogramm der ARD gehört. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es einen Funktionsauftrag gibt für das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, das ja öffentlich finanziert wird. Und da zitiere ich zum Beispiel den Professor Kirchhoff, der ja auf Bitten der ARD und in ihrem Auftrag ein Gutachten erstellt hat, dessen Resultat die jetzt gerade beschlossene Haushaltsabgabe ist. Und da steht ganz klar drin, die Rundfunkfinanzierung soll unabhängig von Einschaltquoten und Werbeaufträgen ein Programmangebot erlauben, das den verfassungsrechtlichen Anforderungen gegenständlicher Vielfalt und willentlicher Offenheit entspricht. Und da sagen wir, der Dokumentarfilm steht im Kernbereich dieses öffentlich-rechtlichen Auftrags. Er ist Bildung, er ist Information ist Kultur gleichermaßen und das sind drei wesentliche Säulen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu leisten hat. Und wir können es zum einen natürlich, weil wir beruflich betroffen sind, zum anderen aber auch als Zuschauer und Gebührenzahler einfach nicht akzeptieren, dass das so in den Hintergrund gedrängt wird. Und da muss ich sagen, glücklicherweise sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen.
Aber nun gibt es ja keine konkrete Äußerung, dass man diese Säule der ARD platt machen will. Im Gegenteil, es gibt auf Frage der Funkkorrespondenz, das ist so ein Medienfachdienst, die Frage, der lange Dokumentarfilm muss also in dieser Hinsicht nichts befürchten. Das heißt, sie werden es schaffen, dass weiterhin auf dem betreffenden Sendeplatz jedes Jahr 8 bis 10 Dokumentarfilme von 90 Minuten laufen können. Volker Harris, der Programmdirektor der ARD, sagt, hier ist keine Änderung geplant. Ein Interview aus diesem Monat.
Ja. Dieser Sendeplatz, der da erwähnt wird, das ist sozusagen der Lückenbüßer im Sommer, wenn die Talkshows Pause machen, ja. Und der wird mit 8 Dokumentarfilmen bestückt, so hauptsächlich junger Dokumentarfilm, aber unterschiedliche Dinge, bis dann eben wieder nach der Sommerpause, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen und etwas sarkastisch, das richtige Programm anfängt. Und wir sind es eigentlich leid, dass wir die Lückenbüßer sind, sondern wir fordern seit Jahren, dass es sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil es gebührenfinanziert ist und jährlich mit 7.500 Millionen Euro öffentlichem Geld hantiert, durchaus leisten können muss, in seinem Hauptprogramm im Flaggschiff eine Premiumware, die also an der Kinokasse Erfolge feiert, die auf internationalen Festivals ausgezeichnet wird, mit sehr vielen Preisen dekoriert wird, nämlich den Dokumentarfilm als Kinofilm, den langen Dokumentarfilm, angemessen zu präsentieren. Und unsere Forderung ist ein wöchentlicher Dokumentarfilmsendeplatz. Und daraus hat der Redakteur der Funkkorrespondenz in dem gleichen Interview, das Sie gerade zitiert haben, die bescheidene Frage abgeleitet, was denn Herr Harris von einem monatlichen Dokumentarfilmsendeplatz hielte, ein Dokumentarfilm des Monats. Und schon das wurde rigoros abgelehnt. Das sei eine törichte Idee. Und selbst wenn die Feuilletons das gut fänden, findet das der Programmdirektor der ARD noch lange nicht gut. Und auch wenn ihm da eine Nähe zu der Programmphilosophie von RTL attestiert wird, dann fände er sich, so sagt er, nicht in schlechter Gesellschaft dabei. Und da haben wir gesagt, jetzt reicht's. Das ist auch ein Zitat aus dieser Presseerklärung, denn wir haben einen offenen Brief geschrieben. Und auch dieses Zitat von Herrn Harris wurde auch indirekt aufgegriffen, beispielsweise gestern in einer Presseerklärung von Kulturstaatsminister Neumann, der das ganz ähnlich sieht wie wir und auch sagt, also der Dokumentarfilm, dieser dokumentarische Sendeplatz darf nicht aus dem Hauptprogramm der ARD verschwinden, denn es ist in all diesen Diskussionen, die geführt werden seit September, da ist das in der Süddeutschen Zeitung zum ersten Mal erwähnt worden, seitdem geht das so ein bisschen hin und her, es ist nie gesagt worden, es gibt einen gleichwertigen Ersatz dafür, es wird nur immer diskutiert, wie bringen wir unsere profilierten Talk-Moderatoren unter? Und da geht es darum, ob jetzt irgendeiner dieser Sender, die einen solchen Moderator unter Vertrag hat, vielleicht zurückstecken muss. Und das ist, mit Verlaub gesagt, ein provinzielles Kaspertheater, was da stattfindet.
Ob es tatsächlich so stattfindet, werden wir spätestens nächsten Mittwoch hören in der Berichterstattung bei Radio 1 und dann im Medienmagazin am nächsten Samstag. Ich bedanke mich erstmal für die Meinungsäußerung bei Thomas Frickel.
Ja, ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das mal zu sagen. Ja.
So ist auch die ARD. Die ist sehr vielschichtig. Dankeschön.
Tschüss. Wunderbar. Danke. Wiederhören.
Und ich will ausdrücklich für EPD Dankeschön sagen. Gäbe es diese Publikation nicht, würde sie allen, die an medienpolitischen Fragen interessiert sind, wirklich ernsthaft fehlen. Ich glaube, und das ist ein Kompliment an die Macher dieser Information, dass man in Deutschland sich medienpolitisch nicht engagieren kann, ohne diese Publikation intensiv wahrzunehmen. Das, glaube ich, ist das Beste, was man über ein Informationsblatt sagen kann.
Und das sagte bei seiner Berliner Medienrede vor 3 Jahren Kurt Beck. Und niemand, der ernsthaft mit Medien zu tun hat, kommt an diesem speziellen Dienst tatsächlich vorbei bis heute. Ob das die solide recherchierten Tickermeldungen sind oder der tiefgründige wöchentliche Dienst in Papier- und PDF-Form. Aber never change a running system, sagt man doch. Aber genau das macht der EPD. Was ändert sich genau? Diese Frage geht jetzt an den Chefredakteur der EPD-Zentralredaktion in Frankfurt-Main, Dr. Thomas Schiller. Ich grüße Sie.
Es ändert sich vor allem das Informationsverhalten unserer Leser. Unsere Leser sind inzwischen sehr stark auch elektronisch unterwegs. Das heißt, sie informieren sich nicht nur über gedruckte Produkte, sondern informieren sich am Bildschirm und auf mobilen Geräten. Und wenn wir im Markt bleiben wollen und diese hervorragende Stellung mit diesen hervorragenden Inhalten, die wir anzubieten haben, weiter so auch verfolgen wollen, müssen wir das Produkt ändern und das tun wir zum 1. Januar.
Was ändert sich da genau? Also gibt es dann kein Papier mehr?
Doch, selbstverständlich wird es weiterhin Papier geben, weil wir auch unsere Analysen und Dokumentationen, sehr lange Texte sind das, manchmal auch etwas komplexere Texte, unseren Lesern weiterhin schwarz auf weiß anbieten wollen. Wir werden allerdings von 2 gedruckten Heften pro Woche umsteigen auf ein umfangreicheres Heft in der Woche, aber dafür jeden Tag aktuelle Informationen per elektronischen Newsletter anbieten. Und unsere Leser können das sowohl am Bildschirm lesen, als auch unterwegs auf ihren mobilen Geräten.
Planen Sie auch sowas wie eine EPD-Medien-App?
Das ist im Moment bei uns in der Entwicklung. Wir werden auf jeden Fall die kleinen elektronischen Helfer, die inzwischen jeder Manager in der Tasche hat, künftig auch mit EPD-Medien beliefern. Unsere Kundschaft, das sind ja Manager im Medienbereich, sei es im Hörfunk, sei es bei den Zeitungen, und die haben alles außer Zeit. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit den kompakten Agenturinformationen relativ schnell bei unserem Leser sind und gleichzeitig noch das Heft als Produkt haben, in dem man sich hintergründig informieren kann.
Nun ist es ja so, dass, also wenn meine Informationen stimmen, 2 Drittel aller deutschen Tageszeitungen und alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten EPD-Medien oder überhaupt EPD abonniert haben. Das ist doch eigentlich eine sichere Bank. Warum oder welche Indikatoren hatten Sie denn, dass da möglicherweise die neuen Lesegewohnheiten sich auch auf Ihr Interesse, auf das Interesse für den EPD niederschlagen?
Wir reden über 2 völlig unterschiedliche Produkte. Wir reden einerseits über den EPD-Agenturdienst. Das ist ein Agenturdienst ähnlich wie dpa oder DAPD, allerdings mit einem deutlich evangelischen Themenspektrum. Diesen Agenturdienst verbreiten wir sowieso elektronisch in die Redaktionssysteme der Tageszeitungen rein. Daran wird sich überhaupt nichts ändern. Was wir ändern werden, ist, dass wir unseren Fachinformationsdienst, der sich nicht an Tageszeitungsredaktionen wendet, sondern an Entscheidungsträger in den Medien, also in den Rundfunkanstalten, in den Verlagen, dass wir diesen Fachinformationsdienst umstellen auf eine kombinierte, gedruckte und elektronische Erscheinungsweise.
Nun tragen Sie ja nicht nur das Evangelische im Namen, das ist sicherlich dann auch der Hinweis auf den Geldgeber. Nun hört man ja, dass die Kirche einsparen muss und will. Sind Sie davon auch betroffen oder weiß man, was man an Ihnen hat?
Erstens weiß man, was man an uns hat, aber zweitens wird das Geld auch in der evangelischen Kirche nicht mehr. Wir werden in Zukunft wesentlich stärker natürlich auch auf Finanzen schauen müssen und müssen sehen, wie wir die Ressourcen, die wir haben, möglichst intelligent einsetzen. Das haben wir dadurch beispielsweise gemacht, dass die EPD-Zentralredaktion schon sehr früh, nämlich schon vor 5 Jahren, in Form eines Newsrooms organisiert worden ist, sodass wir jeden Tag anhand der Nachrichtenlage sehen können, wie setzen wir welche redaktionellen Kapazitäten ein. Und wir hoffen, dass wir dann unsere guten Inhalte durch neuere und moderne Arbeitsorganisationen auch weiterhin im gewohnten Umfang und in der gewohnten Qualität bieten können.
Aber nochmal, streicht die Kirche Gelder bei Ihnen?
Zurzeit streicht die Kirche keine Gelder. Wir sind im Gespräch darüber, wie die Haushaltspläne in Zukunft aussehen. Da gibt es Verhandlungen unseres Trägers, das ist das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, mit der evangelischen Kirche in Deutschland. Das sind ganz normale Verhandlungen. Im Moment hoffen wir, dass die Ausstattung für den EPD weiterhin so ist wie bisher. Denn an Wertschätzung und an positiven Stimmen aus der Kirche für den EPD fehlt es überhaupt nicht.
Ja, aber es gibt zumindest den Hinweis aus dem November, aus diesem Monat, dass es einen Auftrag gibt, der die publizistischen Erwartungen unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten ab 2012 zu definieren. Aber Sie befürchten jetzt nicht, dass Sie da unter Umständen vielleicht an Schlagkraft verlieren könnten, weil es geht ja gerade auch in der jetzigen Diskussion, vielleicht haben Sie das verfolgt, um die Stärkung der Qualitätsmedien.
Genau das wollen wir tun. Und wir haben schon auch in den vergangenen Jahren immer wieder geguckt, wie können wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass wir möglichst viel journalistische Qualität damit hinkriegen. Es gibt eine klare Ansage auch aus dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, also dem Leitungsgremium der EKD, dass der Evangelische Pressedienst in seiner Leistungskraft nicht geschmälert werden soll. Wie wir das dann natürlich hier im Haus immer organisieren, das ist ein Vorgang, den jedes Medium, der RBB, genauso wie jede Zeitung auch erledigen muss. Das ist dann redaktionelle Tagesarbeit.
Das Gespräch mit Dr. Thomas Schiller, er ist der Chefredakteur der Zentralredaktion EPD, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Es klang eben schon kurz an im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Die Qualitätsdebatte, ja, sie läuft zurzeit und sie läuft nicht nur, was den Ältestenrat anbelangt oder die Stiftung Medientest, wie letzte Woche hier besprochen, sondern die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte sich jetzt in dieser Woche mit eingeschaltet und Professor Kurt Imhoff eingeladen nach Berlin. Er ist Soziologe und Publizistikwissenschaftler an der Uni Zürich. Und ich fragte ihn zunächst, weil er so eine These veröffentlicht hat, dort, wo er sagt, also wenn man in die Schweiz guckt, dann sieht man möglicherweise, was Deutschland blüht, wenn Qualitätsmedien abgebaut werden, dann ist die Demokratie in Gefahr. Das ist so der Zusammenhang, den ihr herstellt. Frag dich ihn erstmal zunächst, wie er denn die Mediensituation in der Schweiz überhaupt charakterisiert.
Also wir haben in der Schweiz von einem hohen Niveau aus mit einer guten Publizistik einen raschen Qualitätszerfall seit den 80er Jahren. Dieser Qualitätszerfall hat sich mit der Krise der Medien, der Geschäftsmodelle, insbesondere der Zeitungen verschärft, und das bedeutet mehr Episodisches statt Einordnung, mehr moralisch-emotionales statt kognitiv-normatives, das heißt weniger Sachverhaltsjournalismus, sondern vielmehr Personalisierung, Zuspitzung, Konfliktstilisierung und Skandalisierung, und das bedeutet auch, dass politische Akteure andere und neue Geltungen bekommen in der öffentlichen Kommunikation. Sie haben andere Resonanzchancen, insbesondere diejenigen, die die Nachrichtenwerte der Medien erfüllen, haben höhere Resonanzchancen. Das verändert die Politik.
Lässt sich das tatsächlich messen, eine Kausalität zwischen der Veränderung der Qualitätspresse und dann Auswirkungen auf die Politik? Oder ist das jetzt erstmal nur eine These, die es im Nachhinein erst zu überprüfen gilt?
Wir haben einfach überall, wir haben eine hohe Plausibilität. Wir haben überall da, wo die Medienqualität in kurzer Zeit stark gesunken ist, haben wir politische Verwerfungen. Das heißt, neue Akteure, die mit populistischen Erklärungsmustern, Frames, Öffentlichkeit erringen können, das politische System mit ihren Problemen füllen und entsprechend dann auch an den Wahlurnen außerordentliche Erfolge feiern. Wir haben das in Transformationslandern, wir haben das in Holland, wir haben es jetzt auch in Schweden, wir haben es in Dänemark, wir haben es in Schweiz, wir haben es in Österreich. Und wir haben natürlich Mediensysteme, wie beispielsweise das italienische, in dem die Politik selbst das Reality-TV-Format angenommen hat. Das heißt, hier haben wir eine ganz hohe Beziehung zwischen der Qualität der Politik und der Qualität der Medien.
Ist das ein Impuls gewesen, das mal zu untersuchen aus Ihrem Institut heraus, oder gab es da einen politischen Auftrag?
Nein, der Impuls kam tatsächlich aus dem Institut heraus. Ursprünglich sind wir gestartet, weil wir Interesse daran hatten, wie kommen die Krisen in die moderne Gesellschaft hinein, wie ist also die Krise der 30er Jahre entstanden, wie verdüstert sich das Zukunftsvertrauen in der Gesellschaft selbst, bei den Bürgerinnen und Bürgern, und das Medium, in das alle blicken, das ist die öffentliche Kommunikation. Deshalb hat uns interessiert, können wir bei Wirtschaftskrisen im Vorfeld entdecken, wie sich die Zukunftserwartungen eintrüben, und wie kommt es wieder zu einer Restabilisierung. Deshalb haben wir über 100 Jahre hinweg die Medien analysiert und untersucht und entsprechend dann auch die Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Und dann sind wir darauf gestoßen, dass seit den 80er Jahren die Medienqualität massiv schwindet.
Nun kommen wir zu der kühnen These, dass möglicherweise das, was in der Schweiz stattfand oder was Sie gesagt haben, auch in anderen Ländern zu beobachten ist, auch in Deutschland möglicherweise dieselben Ursachen hat und dann ähnlich demokratische Verwerfungen die Folge sind. Woran kann man denn das erkennen? Also, dass Fehler in der Presse existieren oder dass mehr Gratiszeitungen plötzlich auf dem Markt sind, das sind vielleicht Indikatoren, aber wann kippt das?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt sehr schnell, ganz offensichtlich, wenn wir gucken, wann die Gratiszeitungen aufgekommen sind, das ist in der Schweiz Ende der 90er Jahre. Wir haben es aber auch in Schweden Ende der 90er Jahre. Wir können das auch in Holland so beobachten, in Österreich auch. Und dann verändert sich das Politische doch recht schnell. Zuvor haben wir aber bereits die Neuorientierung der Medien am Medienkonsumenten seit den 80er Jahren, Dualisierung des öffentlichen Rundfunks, dann aber auch Entbettung der Medien, also ihren Herkunftskontexten und entsprechend eine Orientierung am Medienkonsumenten. Das bedeutet neue Nachrichtenwerte oder neue Selektions- und Interpretationslogiken, mehr Human Interest, mehr Personalisierung und weniger struktureller Hintergrund und Kontext.
Haben Sie konkrete Ursachen dafür ausmachen können oder ist das ein Komplex, der eigentlich nicht richtig zu durchschauen ist?
Konkrete Ursachen sind einfach, sobald, eigentlich auf der ökonomischen Seite ist es relativ einfach, sobald die Medien keine Gesinnungsbotschaft mehr haben, sind sie kommerzielle Produkte, sie sind nicht mehr am Staatsbürger interessiert, die Demokratie braucht aber den Staatsbürger, das heißt, hier haben wir einen Widerspruch in sich selbst, wenn alle Medien nur noch den Medienkonsumenten im Auge haben, dann muss die Politik gleichsam über die Medienkonsumenten im Auge haben, den Bürger erreichen und umgekehrt muss das politische Personal die Nachrichtenwerte treffen, um überhaupt noch Resonanz zu erzeugen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Medienkonsumenten anschreiben, im Auge haben. Das heißt, wir kriegen es hier mit einer Kommunikationsstörung in Demokratien zu tun. Und diese Kommunikationsstörung ist zunächst einmal schlicht ökonomisch bedingt.
Aber Profitmaximierung ist doch ein altes Phänomen, wenigstens 150 Jahre. Was macht denn diese besondere Qualität aus, dass sozusagen die Gesinnung über Bord geht?
Ja gut, die Gesinnung ging über Bord, wenn wir jetzt von den besonderen Bedingungen in Österreich und Deutschland mit den Konzessionen nach dem Zweiten Weltkrieg, Pressekonzessionen nach dem Zweiten Weltkrieg absehen, dass sich die großen Parteimilieus aufgelöst haben im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg gab es einen gemeinsamen Gegner und eine entsprechende Homogenisierung der parteipolitischen Positionen. Das geht auf die 50er Jahre zurück. Die Milieus haben sich aufgelöst und daraus entstand dann ein Publikum für Forumsmedien, für Forumszeitungen, die aber noch sehr stark die Qualitätsstandards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks übernommen haben und aber erst mit den 80er Jahren, als das Mediengeschäft zu einem eigentlichen Business wurde, wo Renditeerwartungen von 15-20% auf das Eigenkapital vorhanden waren, hat sich diese massive Anpassung an den Nachrichtenwerte des Human Interest durchgesetzt, wo der publizistische Wettbewerb abgelöst wurde durch einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Werbung.
Was empfehlen Sie jetzt für die deutsche Öffentlichkeit? Also weil das ja offenbar Verleger nicht von sich aus selbst schaffen oder Medienschaffende, sich selbst zu korrigieren und dann möglicherweise auch dauerhaft zu kontrollieren. Sollte es so etwas geben, was hier in Deutschland gerade diskutiert wird, wie einen Ältestenrat, der über die Qualität der Medien wacht? Oder es gibt einen anderen Vorschlag der Stiftung Medientest?
Ich glaube, es braucht tatsächlich eine systematische Medienbeobachtung, weil Medien sind Vertrauens- und Gewohnheitsgüter. Man kann von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht erwarten, dass sie selbst einen Vergleich anstellen. Sie sind gewohnt an ihr Medium selbst. Wenn die Qualität herunterfährt, fährt die Qualität ihrer Information herunter. Ihr Weltbild wird schmaler und entsprechend ändern sich dann auch die Möglichkeiten für politische Akteure in diesen Medien Resonanz zu erzeugen. Das heißt, die politischen Botschaften werden schmaler, mehr auf die Person zugespitzt. Sie werden im Rahmen des Rechtspopulismus auf Fremdenfeindlichkeit hin geframed. Und das hat politische Auswirkungen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir in Demokratien die öffentliche Kommunikation als wichtigstes öffentliches Gut betrachten müssen. Wichtiger als der öffentliche Verkehr. Weil die öffentliche Kommunikation, eine gute öffentliche Kommunikation, die Voraussetzung für die Demokratie ist und damit die Voraussetzung für den Herrschaftserhalt des nach wie vor besten Herrschaftssystems überhaupt.
Professor Kurt Imhof, Uni Zürich. Und wenn Sie das genau in die Suchmaschinen eingeben, erhalten Sie viele positive Treffer. Plan Plan B. Im Plan A kann ich Ihnen empfehlen, die Dancehall jetzt hören. Ab 19 Uhr vier vorher noch die aktuellen Meldungen mit Jan Vesper. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und den Podcast morgen zu hören. Tschüss. Und wenn Sie das letzte Thema mit Professor Imhoff interessant fanden, kann ich Ihnen jetzt empfehlen, weiter dran zu bleiben beim Podcast Bonustrack. Sie hören die Veranstaltung in der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 23. November 2010. Dort hatte der ehemalige OAB-Intendant und das jetzige Medienratsmitglied der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Professor Hans-Jürgen Rosenbauer, 46 Minuten lang die Gelegenheit, Professor Imhoff zu befragen. Hören Sie jetzt das Gespräch in voller Länge.
Vielen Dank. Wir haben es alle schon geahnt, dass die Medienwelt so aussähe, aber am Beispiel der Schweiz natürlich jetzt sehr stringent belegt bekommen. Herr Imhoff, Sie haben die Schweiz als die Zukunft der Bundesrepublik bezeichnet, was die Medienwelt angeht natürlich. Sehen Sie das so, dass sich in der Schweiz etwas jetzt schon so dramatisch abzeichnet, wie es bei uns kommen könnte?
Ja, einfach weil wenn in der Schweiz eine Zeitung groß ist, dann hat sie 80.000, 90.000 Auflagen, wie etwa die Basler Zeitung, wofür sich jetzt der schweizerische Rechtspopulismus interessiert. In Deutschland hat eine Zeitung, eine vergleichbare Zeitung, 250.000, 300.000 Auflagen. Das heißt, das Polster und die Skaleneffekte sind noch größer, deshalb ist das Dämpfungskissen in ökonomischer Hinsicht noch etwas stabiler. Das ist, meine ich, Zukunft, die Schweiz ist Zukunft in der Gegenwart für Deutschland diesbezüglich. Man ist aber auch in Deutschland, das ist ganz klar, Abbau der Korrespondentennetze, Abbau des Journalismus als professioneller Expertenjournalismus in Ressorts geteilt. Das heißt, die Krise der Medien ist in Deutschland längst angekommen.
Nun gibt es im Vergleich zur Schweiz bei uns noch eine größere Zahl überregionaler Zeitungen, die dem entsprechen würden, was Sie für die NZZ beschreiben. Das heißt, sehen Sie auch da die Gefahr, dass dieser Sog, der durch Gratisjournalismus, der bei uns ja eher im Online-Medium vorhanden ist und in den Abonnementzeitungen, in den Anzeigenblättern, die aber nicht so vergleichbar sind, sehen Sie, dass trotz dieser noch existierenden Kultur der nationalen Qualitätszeitung, das bei uns dermaßen schnell gehen kann?
Ja, die Zeichen stehen an der Wand. Wir haben in der Süddeutschen Zeitung einen massiven Stellenabbau gehabt. Wir haben das auch in der Frankfurter Zeitung, in beiden. Wir haben das in mehreren überregionalen Zeitungen. Das Einzige, was funktioniert, ist die Zeit, eine Wochenzeitung. Also überall sonst haben wir Abnahmen und wir haben unterhalb dieser überregionalen Zeitungen ein gewaltiges Zeitungssterben in Deutschland. Wir müssen uns fürchten um die internationale der Qualitätsmedien. Wenn wir hingucken, wie die Besitzverhältnisse sind und die Einkommensverhältnisse sind, dann haben wir Schwierigkeiten nicht nur in der NZZ. Die NZZ trendiert nicht mehr. Man muss sich die Frage stellen, für die Schweiz, kann sich die Schweiz leisten, die NZZ zu verlieren? Weil die Schweiz sehr stark wahrgenommen wird über die NZZ von außen her. Deutschland auch. Wir haben es bei Guardian mit erheblichen Schwierigkeiten zu tun. Le Monde ist in Schwierigkeiten, die Washington Post ist in Schwierigkeiten, die New York Times ist in Schwierigkeiten. Das heißt, die internationale Qualitätszeitungen ist ökonomisch an der Wand. Und wir können uns die Zeit noch nicht vorstellen, wie es ist ohne diese internationale Qualitätszeitung, die Relevanzstrukturen vorgibt, aber auch Qualitätsstandards des professionellen Journalismus vorgibt.
Sie kommen auch mit Fragen natürlich gleich dran. Ich habe noch so ein paar Vorfragen an Sie. Ein Vertreter des Deutschen Zeitungsverlegerverbandes hat für Deutschland schon gefordert, dass Qualitätsjournalismus aus öffentlichen Geldern gefördert werden müsste. Sehen Sie das als Weg?
Ja, wir haben ja ohnehin nur eigentlich Unterstützungsmodelle. Wir haben Unterstützungsmodelle über Werbung. Das heißt, der Journalismus selbst ist nicht kostendeckend. Er war eigentlich nie kostendeckend, außer wir gehen zurück in die Gesinnungspresse. Da ging es aber nicht darum, etwas zu verdienen, sondern es ging darum, den Staatsbürger von der eigenen Gesinnungsethik zu überzeugen. Aber mit der Kommerzialisierung der Medien haben wir immer ein Unterstützungsmodell gehabt. Und jetzt sehen wir, dass die Werbung abzieht zu branchenfremden Akteuren, also zu Google, im Social Web. Und diese Werbung kommt nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir professionellen Journalismus finanzieren. Wir haben schon das Modell der öffentlich-rechtlichen. Man kann sich die Frage stellen, ob nicht über ein Stiftungsmodell diese Gebühren plattformunabhängig verteilt werden auf der Basis von Qualitätsstandards für die demokratienotwendigen Medien.
Also wie stelle ich mir das vor? Dann kommt der Verleger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zusammen mit einem Vertreter von Bertelsmann zu diesem Stiftungsrat und sagt, damit wir weiter ordentlichen Journalismus machen können und die Demokratie erhalten, brauchen wir jetzt von euch Geld. Und dann entscheidet der Stiftungsrat, der natürlich politisch dominiert ist, wie ich mir vorstelle, darüber, wer wie viel kriegt. Das ist doch nicht realistisch.
Warum nicht? Wir haben in modernen Demokratien staatsferne Elemente mit öffentlichen Geldern finanziert. Niemand würde davon ausgehen, dass die Justiz in Deutschland und der Schweiz oder in Österreich systematisch durchdrungen ist von der Politik, sondern wir sind überzeugt davon, dass der Rechtsstaat in diesen Ländern funktioniert. Offensichtlich gelingt es, solche Institutionen staatsfern aufzustellen. Und das müsste auch gelingen bei einer solchen Stiftung. Ideal wäre natürlich, wenn neben Gebührengeldern noch zivilgesellschaftliche Mittel hineinkommen, die die Demokratie stärken. Und dann müssen die einzelnen Akteure, die Medienorganisationen, müssen natürlich dann formale Qualitätsauflagen erfüllen. Also sie müssen Ressorts haben, sie müssen für Ausbildung gucken, wie aber auch inhaltliche Qualitätsanforderungen erfüllen. Das Geld wird also verteilt wie in der Forschung auf der Basis von Leistung. Unsere Forschung funktioniert sehr.
Was war denn die Reaktion in der Schweiz, als Sie mit diesen Thesen angetreten sind?
Ja, der Verlegerverband mag mich nicht. der mag mich nicht, aber der ist dominiert jetzt durch Tamedia. Das ist, der hat 42% Abdeckungsquote in der deutschen Schweiz, 69% in der französischen Schweiz. Das heißt eine hohe, außerordentlich hohe Konzentration. Es ist der Verleger, der am meisten Gratiszeitungen produziert. Viel Radio hat auch gleichzeitig noch im Online-Journalismus, der Gigant ist. Und für die ist natürlich eine solche universitäre Qualitätsforschung eine Bedrohung, weil sie die Reputation des Unternehmens schädigt. Habe ich auch Verständnis dafür, aber unabhängig davon, die modernen Gesellschaften halten sich die Wissenschaft, damit die Wissenschaft Reflexionswissen produziert, und eine solche systematische Medienbeobachtung muss an der Wissenschaft angegliedert sein.
Nun haben Sie auch gesagt, der Ball ist im Feld der Politik, der Medienpolitik. Sie muss etwas tun, wenn sie Demokratie, wie wir sie verstehen, erhalten will. Hat ein Medienpolitiker in der Schweiz dieses Ansinnen aufgegriffen?
Ja, also das Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz hat das aufgegriffen. Auch der ehemalige Bundesrat Leuenberger, der jetzt soeben zurückgetreten ist, hat das aufgegriffen. Die Diskussion ist aber außerordentlich schwierig, weil wir es zu tun haben mit der Vorstellung, eben gerade was Sie formuliert haben, dass wenn öffentliche Gelder hier hineinkommen, dass gleichzeitig eine politische Beeinflussung stattfindet. Und wir sind ja in der Schweiz wie auch in anderen Ländern mit einer Situation konfrontiert, in der diejenigen Akteure, die über viel Geld nutzen, wieder eine Repolitisierung der Medien anstreben. Wir können das in den USA sehen über Fox News, auch über die entsprechenden Radiostationen, die allesamt in einem Großkonzern auch wieder verhangen sind. Das heißt, wir haben es nach dem Forums-Ära, bekommen wir es, wieder mit einer Repolitisierung der Medien zu tun. In Italien ist das der Fall. Wir haben es auch in Frankreich, haben wir diese Effekte. Wir haben diese Effekte auch in Österreich mit der faktischen oder häufigen Bewegungsallianz zwischen FPÖ und der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung, die eine größere Verbreitung hat in Österreich als das Neue Deutschland in der alten DDR. Das heißt, hier haben wir Konzentrationsprozesse und Verbindung von politischen Mächten wieder mit Medien, die es auch vor diesem Hintergrund der schmalen Einnahmenstrukturen des Journalismus zu beachten gilt. Das heißt, wir müssen eigentlich mit öffentlichen Mitteln der wichtigste Service public von Demokratien aufrechterhalten, und das ist guter Journalismus.
Nun wird man Ihnen natürlich entgegenhalten. Ich mache so ein bisschen Advocatus Diaboli. Ne? Es gibt öffentlich-rechtliches Fernsehen, es gibt öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt öffentlich-rechtliches Internet online, ist gerade bei uns etwas eingeschränkt worden. Ich glaube, Sie fordern die Öffnung. Es sollte mehr öffentliches Internet geben. Und wir alle haben doch immer wieder gehört, dass gerade Internet, jeder kann jetzt Nachrichten verbreiten, wir können alles erfahren, die Demokratie belebt, anstatt sie zu zerstören, wie es bei Ihnen den Anschein hat.
Ohne Zweifel, also das Internet ist eine Bereicherung. Die Blogosphäre kann aber die Öffentlichkeit nicht ersetzen. Nicht? Was wir brauchen und was wir auch einsehen müssen, dass Demokratien, moderne Demokratien, sind anonyme Bürgergesellschaften, wo sich die Bürger nicht mehr kennen. In Social Web, aber auch in vielen Bereichen der Blogosphäre haben wir es mit themenzentrierten Gemeinschaften zu tun und nicht mit einer Gesellschaft. Wir werden also eine moderne Gesellschaft niemals organisieren können, ohne eine Öffentlichkeit, die eine Integrationsleistung erbringt für Bürgerinnen und Bürger, die sich wechselseitig nicht erkennen. Und das heißt, die Redaktionen beobachten sich wechselseitig, das politische Personal beobachtet die Öffentlichkeit, die Bürger beobachten die Öffentlichkeit und diese Medienarena selbst, hier findet die Selektion der Themen statt, der sozialen Probleme statt, die das politische System erfüllen muss. Und dann verwandelt sich Definitionsmacht im öffentlichen Raum innerhalb des politischen Systems in politische Macht und hinten raus steuert der demokratische Staat in der Sprache des Rechts und über administrative Macht. Und ohne Öffentlichkeit für eine anonyme Großgesellschaft können wir das nicht aufrechterhalten. Das heißt, die ganze Blogosphäre und auch das Social Web kann das nicht ersetzen. Aber wir könnten darüber auch wieder eine stärkere Diskussion über die großen Informationsmedien führen.
Sie haben ja in Ihren Statistiken nachgewiesen, dass die Auslandsberichterstattung dramatisch zurückgegangen ist. Das kann man in Deutschland auch beobachten. Und dass zum Beispiel, während wir alle die Globalisierung staunend betrachten und das eine immer größere Rolle spielt, auch der Einfluss der Europäischen Union immer größer wird, immer weniger darüber berichtet wird. Auf der anderen Seite wird natürlich mit der stärkeren Betonung des Regionalen und Lokalen dem Bürger eine Vertrautheit nahegebracht, die ihm Orientierung gibt in einer Welt, die für ihn auch mit noch so tollen nationalen Qualitätszeitungen nicht durchschaubar sein kann.
Ja, also das ist ohne Zweifel ein Effekt, nicht? Wenn wir sehen, wie stark jetzt die Renaissance des Nationalstaats, die Renaissance des Lokalen in der Schweiz, in Österreich, in Holland, auch in Schweden, auch in Dänemark beobachten können, wie rechtspopulistische Akteure dies bewirtschaften können, dann haben wir es zu tun natürlich mit relativer Deprivation, mit Ängsten, in denen das Lokale, das Nationale wieder ganz besonders bedeutsam ist. Das wird durch die Medien reproduziert, diesen Effekt. Das ist aber politisch außerordentlich wirksam und es unterläuft das europäische Projekt. Also wir können keine Legitimität der europäischen Mehrebenenpolitik haben ohne eine europäische Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das europäische Projekt am Sterben. Wir kriegen für diese Mehrebenenpolitik keine Legitimität hin. Und wir müssen auch eine Form der europäischen Identität haben. Das heißt, diese Globalisierungseffekte, die wir auf der politischen und ökonomischen Schiene haben, müssen abgedeckt werden durch eine Ausdehnung der Kommunikation. Das heißt nicht, dass die nationalen Identitäten reduziert werden. Aber das heißt, dass im Grunde genommen eine europäische Identität hinzukommen muss. Was wir real feststellen, wir haben in den europäische Öffentlichkeitsforschung gemacht, zu Beginn der 90er Jahre ganz leichte Anstiege und wir haben jetzt Rückgänge. Das heißt, wenn wir sagen, eine Währungsunion ist auch eine politische Union und diesen Gegensatz gegeneinander abwägen, dann können wir das nicht haben, ohne eine einigermaßen homogenere Form der Relevanzstrukturen europäische Öffentlichkeit. Das heißt, es sollte dasselbe mit ähnlichen Relevanzstrukturen zur selben Zeit diskutiert werden.
Nun haben wir hier einen lebenden und aktiven Medienpolitiker sitzen, von dem ich weiß, dass er bald weg muss, aber deswegen will ich es Ihnen nicht ersparen, dass Sie mal darauf antworten, wie denn die Forderung an die deutsche Medienpolitik aussähe, wenn Sie das, wo ist das Mikrofon, da hinten, wenn Sie das ernst nehmen, was Herr Imhoff hier für die Schweiz nachgewiesen hat.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Professor Imhoff für den wirklich sehr wertvollen Input. Und ich kann wirklich viele Analysen teilen, die Sie genannt haben. Und in der Tat stellt sich für den Medienpolitiker die Frage, wie kommen wir da raus? Wir haben ja auch eine Debatte in Deutschland, auch über die Qualität der Medien. Wobei ich meine, es ist noch zu sehr eine sehr spezifische Debatte, noch nicht in der Öffentlichkeit wirklich umfassend angekommen. Und ich will da vielleicht gleich ein Beispiel auch zu nennen. Ich finde eigentlich interessant die Frage der öffentlichen Förderung, wobei das für mich immer die Ultima Ratio ist, wenn man alle anderen Schritte gegangen ist, um einen positiven Effekt zu haben. Öffentliche Förderung würde aber auch öffentliche Akzeptanz voraussetzen. Und dafür brauchen wir eigentlich eine Debatte auch über die Medien, über Qualitätsjournalismus. Und ich stelle fest, dass diese Debatte in der Breite eigentlich nicht stattfindet. Wir haben ja im Moment eine Debatte über das Leistungsschutzrecht der Presseverlage. Das Ansinnen kann ich auch vollkommen teilen. Das ist ja ein bisschen der Ansatz, wie können wir auch Qualitätsjournalismus auch im Online-Bereich stärker finanziell unterstützen. Aber im Moment findet so eine Debatte statt, stelle ich fest, zwischen denen, die Qualitätsjournalismus betreiben, beispielsweise kritisieren gleichzeitig dann die Verleger die Unterstützung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks oder auch dessen Ausdehnung ins Internet. Also da bekämpfen sich jetzt etwas überspitzt gesagt manche Vertreter von Qualitätsmedien eher gegenseitig, als dass sie sagen, wir haben eigentlich eine gemeinsame Zielsetzung, wie können wir eigentlich eine gesellschaftliche Debatte entzünden, um die öffentliche Akzeptanz gegebenenfalls am Ende auch für eine Förderung zu erhöhen. Im Moment haben wir natürlich, was die Förderung angeht, ganz viele Fallstricke da. Also das fängt an mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was Presse angeht, Staatswerne etc. Wir haben bei der Medienwelt die Länderzuständigkeiten. Es ist ganz schwierig, da alle 16 Bundesländer so auf einen medienpolitischen Weg zu führen. Es gelingt dann immer irgendwie in Kompromissen bei den Staatsverträgen. Aber da haben wir halt auch langjährige Institutionen, wo man sich immer weiterentwickelt. Und hier müsste man ja was völlig Neues beginnen. Das heißt, ich finde die Fragen, die Sie alle aufgeworfen haben, völlig zu Recht gestellt. Ich würde für mich auch persönlich nicht endgültig ausschließen, dass irgendwann eine öffentliche Förderung ins Auge gefasst werden kann. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine Debatte und auch die Frage, wie können die Vertreter der Qualitätsmedien selber einen Beitrag dazu leisten, damit es besser wird. Ich glaube, da ist jetzt nochmal ganz spannend auch die Online-Offline-Welt. Wie entwickelt sich das weiter? Es gibt ja jetzt erste Geschäftsmodelle, auch im Online-Bereich mit den neuen Technologien, Apps und so weiter, etwas zu machen. Da ist, glaube ich, der Weisheit letzter Schluss noch nicht gefasst. Wir werden uns damit auch sicherlich in der Enquete-Kommission auseinandersetzen, wo es um das Thema Kultur, Medien, Öffentlichkeit gehen wird. Und ich kann Ihnen versprechen, Herr Professor Imhoff, Sie werden einer der Ersten sein, die eine Einladung von uns als Experte erhalten. Ich würde an Sie auch die Frage stellen, Sie haben jetzt die Schweiz, wenn ich zu lange werde, dann brechen Sie mich ab, Herr Rosenbauer. Vielleicht die letzte Frage, um das jetzt nicht auszudehnen als Co-Referat, aber Sie sehen, mich bewegt das Thema wirklich. Mich würde natürlich interessieren, Sie haben jetzt die Schweiz beobachtet und wissenschaftlich untersucht und ich bin der Friedrich-Ebert-Stiftung ausdrücklich dankbar, die Sie ja auch deshalb eingeladen hat, weil es eigentlich nach unseren Kenntnissen ein entsprechendes Pendant in Deutschland nicht gibt. Aber Sie können mich eines Besseren belehren. Und deshalb wäre für mich mal der erste Ansatzpunkt auch, den ich wirklich auch aus dieser heutigen Veranstaltung herausnehme. Wir sind ja da auch schon in Gesprächen, dass wir mal versuchen müssen, dieses Thema auch der Beobachtung Qualitätsjournalismus aufzugreifen, weil das natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte mit unterstützen kann.
Also das ist völlig richtig. Wir hatten in der Schweiz überhaupt keine Mediendebatte. Dank diesem Jahrbuch hat es eine Mediendebatte gegeben. Letzte Mediendebatte ist 70er Jahre zurück. Da ging es gegen die Öffentlich-Rechtlichen, die zu links galten, führte dann in die Dualisierung hinein. Ähnliche Entwicklungen in Deutschland auch. Aber erst jetzt hat es durch das Jahrbuch wieder eine Mediendebatte gegeben, die recht intensiv ist. Das heißt, das Jahrbuch oder so eine systematische Beobachtung der öffentlichen Kommunikation kann eine Debatte auslösen. Und ich bin ganz glücklich, dass Österreich möchte das jetzt auch machen. Also die Österreichische Akademie der Wissenschaften möchte auch so etwas aufbauen. Und das gibt es sonst nur in den USA durch eine Stiftung gefördert. Das heißt, wir könnten im deutschen Sprachraum, wenn man Deutschland noch gewinnen könnte, tatsächlich ein paar Nägel einschlagen.
Ich will nicht verhehlen, dass zum Beispiel der Tagesanzeiger in der Schweiz über die Vorstellung von Herrn Professor Imhoff geschrieben hat, er wolle eine idealisierte Medienordnung vergangener Tage wiederherstellen. Also in anderen Worten, das ist alles Schnee von gestern. Wir leben in einer anderen Welt, in der wird es andere Modelle geben. Und außerdem ist der Journalismus nicht so schlecht, wie er von ihm herausgefunden wurde. Und zumal das Nutzerverhalten nicht genug untersucht worden sei, da man ja gar nicht wisse, ob die bildungsfernen Schichten, die ja nicht die einzigen sind, die ein Problem sein können, sondern auch die jungen Leute, egal welcher Bildungsschicht, wenn sie keine Tageszeitung mehr lesen, dass man nicht wisse, ob die nicht heimlich vielleicht doch irgendwo in der Straßenbahn liegen gebliebene Zeitung lesen. Also jedenfalls in der Schweiz gibt es durchaus massive Kritik an der Untersuchung, indem sie nämlich nicht das ganze Bild wiedergäbe.
Also die genannte Kritik kommt vom größten Schweizer Verleger, Pietro Supino, also eben der Tamedia-Verleger selbst. Und derjenige, der am meisten die Gratiszeitungen herstellt. Das heißt, der Schweizerische Verlegerverband sagt, das sei wichtig, die Gratiszeitungen, weil sie den Illiteralismus behebe. Das heißt, es ist wichtig, dass die Leute überhaupt lesen. Aber dann könnten sie auch Lanzerheftchen lesen. Also um den Inhalt geht es dann gar nicht mehr. Also das ist die Gratiszeitungen. Und wenn wir aber Nutzungsforschung machen, und die Medienwissenschaft macht das sehr viel, dann stellen wir fest bei den Jugendlichen, sie sind eben nicht in den anforderungsreichen Blogs und informieren sich über komplexe außenpolitische Zusammenhänge, sondern sie sind im Social Web. Und wenn sie sich für etwas interessieren, dann gehen sie auf die Süddeutsche beispielsweise oder auf Spiegel. Das sind aber wiederum diejenigen Redaktionen, die wesentlich ressourcenschwächer sind als die entsprechenden Redaktionen im Printbereich.
Wollen Sie nochmal? Ja, vielleicht nur dazu. Also erstmal ist es ja gut, wenn es eine Debatte gibt, da gehört auch Kritik dazu. Ja, dann sehe ich das ja so, das ist ein wichtiger Input, weil es eine Facette sehr intensiv beleuchtet, die ganz wichtig ist. Natürlich kann man immer die Frage stellen, Ursache und Wirkung. Man muss auch Sender und Empfänger nehmen. Es gibt auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die den Empfänger betrifft. Durch die Online-Medien ist auch ein anderes Freizeitverhalten da und. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man sagt, jetzt nimmt Qualitätsjournalismus auf der einen Seite ab, weil eben Kostenmodelle nicht mehr da sind, sondern man muss natürlich auch die Menschen erreichen und auch deren Erwartungshaltung ändert sich. Das heißt, man muss es wirklich gesellschaftspolitisch diskutieren. Und wir stellen es ja auch als Parteien fest, der Peter Struck weiß das, wir haben immer ganz tolle Diskussionen in der Bundestagsfraktion, sehr differenziert, aber was kriegen wir rübergebracht? Das ist zum Teil auch natürlich medienbedingt, aber zum Teil auch dadurch bedingt, dass die Menschen andere Dinge im Kopf haben, immer weniger bereit sind aufzunehmen. Und die Frage ist, selbst wenn man die beste Zeitung hätte, ich sag mal in Klammern, selbst wenn man die beste Partei hätte, erreicht man immer alle. Also deshalb sind das sicherlich vielschichtige Fragen, die man nicht monokausal beantworten kann, aber ich finde schon, dass die Medien in dem Sinne eine besondere Bedeutung haben. Sie haben es an einer Stelle genannt, ich sag mal sinngemäß, es ist ein Unterschied, ob wir eine Blogosphäre haben, wo individuelle Äußerungen da sind, oder wo es eine Öffentlichkeit gibt, wo man auch ein bisschen Zusammenhalt stärker herstellen kann. Und dieser Zusammenhalt muss eine gesellschaftspolitische Debatte sein.
Das war ja ursprünglich mal die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen übrigens, dass sie eine Diskussion gesamtgesellschaftlich anregen. Nun gibt es bei uns, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, ja ein interessanter Versuch der ARD, wie sie junge Leute über Akteure zu sich holt. Also wenn schon keiner das erste Programm guckt, dann nehmen wir doch Stefan Raab, lassen ihn beim ersten Programm ein Lied für Oslo machen und dann gucken die jungen Leute die ARD und stellen fest, die gibt es. Oder wenn auch jüngere Menschen Günther Jauch gerne sehen bei Wer wird Millionär, dann holen wir Günther Jauch doch in die ARD und dann sagen alle Jüngeren, jetzt gucken wir die ARD. Ob das aufgeht, jenseits des Lieds für Oslo, wird sich zeigen. Aber eines stimmt natürlich, egal wie viel Qualitätsjournalismus Sie anbieten, es gibt nur eine begrenzte Zahl von Nutzungswilligen, sage ich mal. Also Deutschlandfunk ist ein toller Sender, aber die Quote ist ein bisschen gestiegen, aber sie hat ihre Grenzen.
Aber vielleicht nur ein Aspekt zu dieser Debatte, das ist völlig richtig. Ich finde, es gibt in liberalen Demokratien gibt es die passive Öffentlichkeit. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass auch wenn er selbst sich nicht für die Politik interessiert, dass diejenigen, die für ihn da sind, den Karren nicht in den Dreck fahren. Aber, und das gibt es eben auch, es gibt die Phasen der aktivierten Öffentlichkeit, wo sich die Bürger plötzlich zu interessieren beginnen. Und genau für diese Perioden brauchen wir für alle ein Mediensystem aus professionellem Journalismus. Wir wollen in liberalen Gesellschaften medienfern leben können, auch politikfern leben können, aber als Bürgerinnen und Bürger müssen wir in liberalen Gesellschaften auch dann wieder uns politisch interessieren, wenn es uns etwas angeht. Und dann brauchen wir ein solches Mediensystem. Und das wissen wir, wenn eine Krise ist wie 9/11, also eine unmittelbare Bedrohung, dann kommen alle zu den ARD, also den Qualitätslabels, dann geht man wieder in die Frankfurter Zeitung hinein, weil man dann wirklich wissen will, was abgeht. Nicht? Für diese Situation brauchen wir immer erwachsene Demokratien einen Qualitätsjournalismus.
So, jetzt sind Sie dran mit Fragen, kritischen Anmerkungen. Sie dürfen jetzt zur nächsten Veranstaltung gehen, wenn Sie mögen.
Wir haben in der Landesvertretung einen Landesminister.
Sie müssen sich nicht entschuldigen, es war nur eine kleine flapsige Bemerkung. Peter.
Meine Frage, Herr Imhoff, führt eigentlich das, was Sie zuletzt auf den Punkt aufgeführt, politischer Populismus, zu einer Verschlechterung der Qualität des politischen Personals, der Leute, die agieren, und der Programmatik der Parteien und zur Stärkung von rechten Parteien?
Ja, also empirisch ist es eindeutig. Dort, wo wir einen raschen Zerfall der öffentlichen Kommunikation haben, überall da haben wir neue populistische Akteure. Und im Kontext jetzt der Globalisierungsängste rechtspopulistische Akteure, die haben immer gegen die Eliten, gegen die eigenen Eliten und gegen das Fremde, das ist im Grunde genommen einfach das, sagen, das Werkzeug rechtspopulistischer Politik. Und überall da haben die sehr viel Resonanz, weil sie zugespitzte Botschaften machen, weil sie auf den Mann spielen, weil sie auch das Heimatgefühl befriedigen und immer mehr auch den Mittelstand abholen. Das heißt, wir haben es in Holland zu tun, wir haben es in der Schweiz zu tun, wir haben es auch in Österreich zu tun, mit einem bis tief in den Mittelstand hinein, in der Rechtsextreme, wenn wir die FPÖ beachten, weit rechtsstehenden rechtspopulistische Akteure in die SVP beachten, oder bei Wilders wirklich massiv rassistisch fremdenfeindliche Bewegung bis weit in den Mittelstand hinein unterstützen.
In der Schweiz auch?
In der Schweiz auch, ja. Die SVP, die hat knapp 30%. Es gab noch nie eine Partei, die so viel Stimmen hat.
Zum Mikro, da steht eins.
Mich würde interessieren, Sie haben gesagt, dass das Jahrbuch in der Schweiz eine Diskussion über die Qualität der Medien initiiert und befördert. Das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. Wer sind die Adressaten und die Rezipienten dieses Jahrbuchs und wo findet diese Diskussion statt, wenn die Diskussion, wie ich annehme, in den Medien stattfindet? Kann man ja da eine gewisse Bereitschaft der Medien selbst konstatieren, über ihre eigene Qualität zu reflektieren. Ist das so oder findet die Diskussion dann doch eher in den politischen Parteien oder in der Zivilgesellschaft oder sonst wo statt?
Es ist zum Glück so, dass die Qualitätsmedien das sehr breit aufgenommen haben, also beispielsweise die NZZ, der Le Temps im französischen Sprachbereich, aber auch die St. Galler Zeitungen, also diejenigen Medien, die noch auf Qualität achten, auch die öffentlichen haben das aufgenommen. Und es wurde natürlich von denjenigen boykottiert, bis geschnitten, bis hin zu einem Versuch dagegen vorzugehen. Eben der Verleger, der größte Verleger in der Schweiz, der in sehr vielen seinen eigenen Medien gegen das Jahrbuch Stellung genommen hat. Das hat aber alles Resonanz geschaffen und dann darüber hinaus natürlich in den medienkritischen Blogs und in den Journalistenblogs. Also die Journalisten sind ja die hauptsächlichsten Blogger. Das heißt, unter den Journalisten ist das Jahrbuch in kürzester Zeit bekannt geworden wie ein bunter Hund. Ich war selbst überrascht. Also für die Journalisten ist das jetzt ein Maßstab und man wartet auf das nächste Jahrbuch und will dann gucken, wo das eigene Medium ist.
Interessieren der personelle und finanzielle Aufwand, den Sie betreiben mit diesem Jahrbuch, ist der für die Medienverhältnisse, für die Medienlandschaft der Bundesrepublik auch vorstellbar, der Aufwand, den Sie für ein solches Jahrbuch betreiben müssen?
Also der finanzielle Aufwand ist, wenn ich das in Euro übersetze, ist etwa ein Jahrbuch kommt etwa auf 500.000 Euro, also relativ teuer, weil doch viel Forschungspersonal damit verbunden ist. Aber gemessen sagen, am Markt, das ist ein 6-Milliarden-Markt in der Schweiz, ist das ein ganz kleiner Hebel, der hier angesetzt wird, der doch eine Diskussion auslösen kann. Für Deutschland müsste man ja, der Schweiz sind die Lebenserhaltungskosten größer. Das, für Deutschland müsste man sicher pro Jahrbuch zwischen 750.000 und 1 Million Euro rechnen, wenn man den Forschungsstab mit einrechnet. Es muss seriös sein, man darf nirgends einen Fehler machen, sonst wird man aufgehängt in diesem Bereich. Aber in Deutschland gibt es diese Forschungskapazität und gäbe es die Möglichkeit.
Nun gibt es ja in Deutschland bereits einige Publikationen. Es gibt das Jahrbuch der Landesmedienanstalten, die sich mit den kommerziellen beschäftigen. Es gibt die Mediaperspektiven, in denen sehr viel berichtet wird, auch die, glaube ich, jedes Jahr die Studien von Krüger. Ja. Es gibt von der KEK Untersuchungen etc. pp. Also die Frage wäre ja eher zu stellen, ist es möglich, zumindest Teilbereiche, die bereits jetzt finanziert sind, zusammenzufassen, um einen Qualitätsatlas der Bundesrepublik zu schaffen, der sicherlich nützlich wäre?
Wir haben hier ein Problem, das wir auch in der Schweiz haben, oder generell in der Wissenschaft, dass im Grunde genommen wissenschaftliche Arbeit sich über Originalität rechtfertigt. Und das gilt auch für die Medienwissenschaft. Das heißt, die greifen immer wieder einzelne partikuläre Themen auf, behandeln die, machen großartige Dinge, manchmal auch schlicht Schrott, wie jeder Berufszweig. Aber man kann aus diesen einzelnen partikulären Elementen kein wirkliches Jahrbuch, weil entscheidend ist die Systematik, nicht? Man muss eine gewisse Grundsystematik einziehen. Man nimmt diejenigen Normen, die auch im Journalismus selbst verankert sind, die wir aus der Aufklärung herleiten können, und misst dann gleich die Medien durch und macht das im nächsten Jahr wieder neu. Und dann gibt es diesen Vertiefungsbereich, auch im Jahrbuch vorgesehen, wo ganz besonders gute medienwissenschaftliche oder öffentlichkeitssoziologische Arbeiten dann verankert werden können. Aber es braucht einen Bereich, der repetitiv immer, wir brauchen ein Observatorium öffentliche Kommunikation. In Deutschland wäre am besten ein Max-Planck-Institut.
Weitere Fragen von Ihnen? Anmerkungen? Gerda Holunder.
Mich interessiert besonders das, was Sie unter Abschichtung verstehen. Also Sie haben gesagt, da gibt es eine Korrelation zwischen den Rezipienten der oberen Garde der Zeitungsmacher und dann schichtet sich das immer weiter ab und die Abschichtung, sagen Sie, ist viel, viel stärker geworden. Das ist in großem Modo plausibel, aber auf der anderen Seite ist natürlich, die hat man ja immer darauf gesetzt, dass es eine Korrelation zwischen Bildung und Rezipienten besserer Information gibt. Nun gibt es mehr Abiturienten, ich nehme an, das ist in der Schweiz auch nicht anders. Also das heißt, formal ist der Bildungsstatus ja nicht schlechter geworden, sondern eher besser geworden. Trotzdem haben wir diese Erscheinung. Haben Sie dafür eine Erklärung, die diesen psychologischen Faktor nicht so stark betont, wie das häufig gemacht wird? Also den psychologischen Faktor verstehe ich, dass man sagt, na ja, die Leute haben so viel zu tun und die haben so viel Stress und die brauchen Ablenkung und Menschen sind nun mal so, aber dass sie nicht nur mal so sind, weiß man, dass, weil es andere auch gibt. Haben Sie eine Erklärung?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir verdanken eigentlich die Qualitätsstandards des professionellen Journalismus der bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts. Und die hat sich durchgezogen. Und wenn wir die Arbeiterpresse betrachten, dann hat sie sich eben gerade an dieser bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit immer orientiert. Auch die ganzen Arbeiterbildungsvereine, nicht? Es ging dazu, auch tatsächlich in der Kunst und der Kultur auch die entsprechenden Klassiker zu kennen, auch Goethe wirklich in Arbeitervereinen zur Kenntnis zu nehmen. Und entsprechend war auch die Arbeiterpresse ganz stark orientiert eigentlich an dieser bildungsbürgerlichen Kultur. Und diese bildungsbürgerliche Kultur hat sich dank den guten Medien bis in die Gegenwart erhalten, wenn wir jetzt die Zeit in Deutschland betrachten. Jetzt diese bildungsbürgerliche Kultur, die kippt uns weg unter der Perspektive von Medien, die Menschen nicht mehr als Bürgerinnen und Bürger betrachten, sondern nur noch als Medienkonsumenten. Wenn sie das tun, wenn die Medien das tun, dann gibt es Konditionierungseffekte. Und diese Konditionierungseffekte laufen über Human Interest.
Und Human Interest sind diese Dinge, die ich immer verstehe. Liebeskummer verstehe ich immer. Ich muss mich überhaupt keine strukturellen Zusammenhänge kümmern. Deshalb auch der Erfolg des Social Web. Alles wird emotional eingebettet. Das heißt, das ist die große Komplexitätsreduktion, die stattfindet, weil diese Konditionierung durch eine bildungsbürgerliche Öffentlichkeit, ein analytisches Verständnis von Politik und Gesellschaft nicht mehr vermittelt wird. Und das bedeutet, dass gut ausgebildete Jugendliche, die also, das kann jeder Hochschullehrer kann das bestätigen, die aus dem Gymnasium und in die Universität kommen, kaum mehr ein Verständnis für Gesellschaft haben, sondern nur noch Verständnisse für Gemeinschaft. Und das ist im Grunde genommen etwas ganz Verrücktes. Man muss denen, wenn sie Sozialwissenschaft studieren oder Geisteswissenschaft studieren, zeigen, es gibt neben der Gemeinschaft, der Familie, des Freundeskreises so etwas wie eine Gesellschaft. Weil die ganzen Medienkonsum ist über Human Interest bis zum Social Web auf Gemeinschaften ausgerichtet, auf Themengemeinschaften ausgerichtet, Freundesgemeinschaften ausgerichtet. Jetzt Gemeinschaften können aber die Infrastruktur moderner Gesellschaften nicht aufrechterhalten. Ja, die können nicht die Energie produzieren, die notwendig ist, um das Internet aufrechtzuerhalten. Sondern Gemeinschaften schließen sich an die ausdifferenzierten Systeme moderner Gesellschaften nur von außen her an. Aber diese Konditionierungseffekte haben wir, und diese Konditionierungseffekte haben wir eben vor allem natürlich auch durch eine veränderte Form der Bildung, der Schulbildung, in der die Gemeinschaft ganz stark gefördert wird, die Gesellschaft vernachlässigt wird, bis hin zum Staatskundeunterricht und auf der anderen Seite durch die Medien.
Herr Moff, ich finde erstens Ihre Aussagen sehr spannend, aber die Akteure, also die Hauptakteure in Ihrem Modell sind die Medien sozusagen, die Qualität absenken. Ja? Und wir müssen ja versuchen, sozusagen Akzeptanz zu finden für Ihre Ziele, auch beim Publikum. Ja? Deswegen gucken wir vielleicht mal aufs Publikum. Also mich würde interessieren, also offenbar gibt es ja die Abwendung des Publikums auch von diesen Qualitätsmedien. Ja? Also die können sich, ich behaupte mal, viele können sich den Tagesanzeiger ja leisten und kaufen ihn jetzt nicht mehr. Also was ist die Rolle des Publikums? Vielleicht können Sie darauf eingehen. Warum folgt das Publikum diesen Qualitätsidealen, die wir zusammen haben, nicht mehr?
Ja, das ist, also in der Medienökonomie wird diese Frage als Qualitätsparadox ausgewiesen, dass moderne Konsumenten normalerweise an Qualität interessiert sind, interessanterweise im Bereich der Medien nicht. Und insbesondere in den Gratis-Zeitungsländern, wo die Pendlerzeitungen überall aufliegen, haben die Menschen tatsächlich das Gefühl, sie seien informiert. Sie seien informiert, wenn sie 20 Minuten lesen. Das ist die bekannteste und gewichtigste Schweizer Gratiszeitung überhaupt. Und haben dann nicht mehr das Gefühl, eine Abonnementszeitung zu lesen. Jetzt, das ist ein Gewohnheitsgut. Medien sind Gewohnheitsgüter und gleichzeitig Vertrauensgüter. Das heißt, außer solche Expertenkulturen wie in der Wissenschaft, die Medien systematisch miteinander vergleichen, oder das politische Personal, das angewiesen darauf ist, wie die Medien über politische Inhalte berichten, sind die Menschen eigentlich auf einzelne Medien hin ausgerichtet, gewöhnen sich daran und vertrauen ihnen auch. Das heißt, wir haben bei den Medien einen außerordentlich hohen Konditionierungseffekt, einen Sozialisierungseffekt auf die einzelnen Menschen. Wir können also im Grunde genommen nicht eine Umerziehung machen. Der Markt erzieht die Menschen zu qualitätsschwachen Inhalten. Und dann vertraut man diesen und gewöhnt sich auch an diese Inhalte selbst. Und schon sind sie verloren für die Abonnementszeitung. Und dann können wir die Redaktionen nicht mehr finanzieren. Es ist auch kein, im Grunde genommen kann man auch sagen, etwas gratis abzugeben, und das hat der Deutsche Verlegerband ja verhindert, aber in allen anderen, den meisten anderen europäischen Ländern haben wir dieses Phänomen, etwas gratis abzugeben, ist ja auch kein Markt mehr.
Also wäre doch die Konsequenz keine Gratiszeitung und kein gratis Internet, wenn es um Information geht. Das heißt, wir müssen eine Öffentlichkeit wieder gewöhnen daran, dass nicht nur Qualität, sondern auch Information
etwas kostet.
Aber aus anderen Gründen. Die Verleger sagen es, weil das unser Geschäftsmodell wird zerstört, wenn wir so blöd waren, das bis jetzt umsonst anzubieten. Und nun uns wundern, dass die Leute sagen, es war doch immer umsonst, wieso jetzt nicht mehr? Also diesen Umerziehungsprozess müsste dann der Markt wieder leisten. Denn wenn Sie es staatlich verordnen wollen, wird es nicht funktionieren.
Ja, man könnte aber nicht, ich habe dann in der Schweiz auch vorgeschlagen, dass wenn man zu solchen Förderungsmaßnahmen greifen würde, dass man diejenigen Verlage, die Gratisangebote weiterhin anbieten, eben nicht fördert. Gerade weil über diese Lenkung überhaupt wieder ein publizistischer Wettbewerb lanciert werden könnten, weil wir haben keinen publizistischen Wettbewerb mehr. Wenn die Dinge gratis abgegeben werden, wir hätten auch keinen Wettbewerb mehr in den Nahrungsmitteln, wenn man das gratis abgibt.
Bitte.
Ich habe eine Frage an Herrn Imhoff, gerade weil die Schweiz ja auch eine Erfahrung hat im Rundfunkbereich, dass sie mit dem Service Public auch Private beauftragen kann, im Gegensatz zur deutschen Lösung, wo das sozusagen festgeschrieben ist an die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ob es da nicht leichter fällt, vor diesem Hintergrund auch eine Beauftragung für sozusagen Qualitätspresse auch im Printsektor politisch durchzusetzen, ist die eine Frage. Und zum anderen die Frage, die Debatte, die wir hier führen, stößt mir so ein bisschen übel auf, weil sie klassisch bildungsbürgerlich ist. Seit es ein Bildungsbürgertum gibt, diskutiert das Bildungsbürgertum über den Verfall der Werte, dass die Leute immer blöder werden, immer unterhaltungsorientierter sind. Das dreht sich so ein bisschen im Kreise und das ist sicherlich eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Meine Beobachtung ist aber noch eine andere, gerade bei den viel zitierten jungen Menschen an der Universität beispielsweise, ist es ja nicht so, dass sie diese Qualitätsmedien nicht nutzen. Sie sind nur nicht bereit, dafür zu zahlen. Sie nutzen sie vielleicht sogar intensiver, indem sie eben an einem Tag von Taz, SZ, FAZ bis sonst wohin vergleichen, aber eben online ohne Zahlungsbereitschaft. Insofern glaube ich, müsste man schon eher nochmal diskutieren, ohne jetzt sozusagen die Politik der Verleger hier zu vertreten, wenn wir die Menschen sozusagen nicht zu ihrem Glück zwingen können und sozusagen die ganze Bildungsmisere und diese Sache nicht auch von heute auf morgen lösen können, ob wir nicht wirklich zu anderen Finanzierungsmodellen kommen. Das eine wäre sozusagen Beauftragung, wie es in der Schweiz im Rundfunkbereich läuft, und das andere wäre eine Frage, ob nicht gerade unter Verhältnissen, die stärker monopolisiert sind in der Schweiz, die Verleger sich auch leichter täten, Paid Content durchzusetzen. Hier kommt von Verlegerseite immer das Argument, keiner traut sich sozusagen als Erster das zu tun, weil dann alle zur Konkurrenz gehen würden. Vielleicht ist ja das Monopol von Tamedia in der Schweiz auch eine Chance für Qualität, indem man Zahlungsbereitschaft erzwingt.
Gut, vielleicht zunächst zum ersten Aspekt. Das ist in der Tat, wird in der Schweiz ein Versuch unternommen, die Privaten zu konzessionieren und ihnen auch Auflagen zu machen, formaler Natur. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Journalisten eine Ausbildung haben, sie müssen rudimentäre Ressorts haben. Man traut sich noch nicht, eben auch inhaltliche Vorgaben zu machen. Aber hier ist der Schritt eigentlich schon erfolgt und da haben Sie vollkommen recht, diesen Pfad könnte man ausbauen. Der andere Aspekt, ich habe das befürchtet, sobald ich den Begriff des Bildungsbürgerlichen in den Mund genommen habe, dass dann die Kulturkritik kommt. Die Studierenden machen eben nicht den Qualitätsvergleich auf der Printebene, sondern sie machen es über Online. Und das Problem ist, dass in Online ist nicht drin, was man erwartet. Das ist noch das Verrückte. Es ist gratis. Die Leute haben das Gefühl, die Studierenden haben das Gefühl, aha, wenn ich die Taz online lese oder wenn ich die Frankfurter Allgemeine online lese, dann habe ich die Frankfurter Allgemeine. Dabei ist es ein 24-7 Agenturjournalismus, der hier abgefüllt wird. Natürlich haben wir Unterschiede, das können wir in der Schweiz auch zeigen. Die NZZ online ist besser als Tagesanzeiger, Newsnet online. Aber NZZ, zwischen NZZ online und der NZZ selbst besteht ein gewaltiges Qualitätsgefälle. Einfach weil das Personal auf der Ebene der Online-Redaktionen sehr viel kleiner ist und permanent auf Klickraten achten muss. Und weil das Nutzungsverhalten auf diesen Online-Seiten sehr viel kurzweiliger ist. Das heißt, wir haben es in Deutschland zu tun, dass diejenigen, die intensiv Bild nutzen online, die sind 40 Minuten auf Bild online im Monat. 40 Minuten. Das heißt, wir haben es mit einem ganz anderen Nutzungsverhalten zu tun. Und das muss ich allen Studierenden muss ich erklären. Ihr habt es nicht mit dem zu tun, was ihr erwartet, was ihr hier liest. Und ihr habt viel mehr Agenturberichte, viel mehr Episodisches, viel mehr Human Interest und viel weniger Ahnung.
Nun ist die Situation sofort ja bei uns noch ein bisschen anders. Also ich spreche jetzt mal als Mitglied des Medienrates hier. Wir lassen zu, etwa im Fernsehbereich, wenn wir noch zulassen, überhaupt Vollprogramme oder Spartenprogramm. Und ein Vollprogramm muss Nachrichten zu einer vertretbaren Zeit senden. Im Hörfunkbereich werden Frequenzen vergeben mit bestimmten Programmschemata, die dann auch zu erfüllen sind. Gerade haben wir das Erlebnis bei Radio Paradiso, dass ein Richter meint, die müssen nicht erfüllt werden, aber auch das sind Auswüchse. Also ich sehe schon noch existierende Regulierungsmechanismen, die nicht alles freigeben. Also dass jemand sagen kann, Nachrichten interessieren die Leute nicht, die halten nur auf, die lasse ich weg. Nur kann man sie sicher verstärken und verbessern.
Schon. Neulich stand in der Zeitung eine Prognose irgendeines bedeutenden internationalen Medienforschungsinstitutes, wonach es, ich glaube, 2017, 18, das waren so Zeitschienen angegeben, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, in Deutschland keine gedruckte Presse mehr, in den USA keine gedruckte Presse mehr geben wird und dann so fortlaufend ging das über England, Frankreich, in Deutschland 2032 bis 36 oder sowas, überhaupt keine gedruckte Presse mehr geben wird. Glauben Sie das oder wie sehen Sie das?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist klar, dass die Online-Plattformen werden zu den entscheidenden Plattformen gehören, auch neue Lesegeräte werden dazukommen, aber dass die Presse, die gedruckte Presse als solche bis 2032 oder sogar 2017 keine Rolle mehr spielt, das glaube ich nicht, weil die Habitualisierung an die Presse und an das Medium Papier, das immer noch wesentlich in vielen Hinsicht geeigneter ist als ein Tablet-Computer, das wird so schnell nicht verschwinden. Aber nebenher werden wir solche Tablet-Computers haben und die Jugendlichen werden sehr viel stärker ihren Medienkonsum darüber organisieren.
Wenn ich keine Frage mehr sehe, dann danken wir Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Also so richtig. So richtig froh gucken wir nicht in die Zukunft, die aus der Schweiz herüberweht, aber wir sind aufgerufen, es zu verhindern. Vielen Dank. Radio 1.